SR Info. Rundschau.
Es ist 13 Uhr, willkommen zur Rundschau mit Barbara Grech und das sind die Themen. Lars Klingbeil ist zum neuen Fraktionschef der SPD-Bundestagsfraktion gewählt worden.
Ich weiß, welche Verantwortung wir tragen als Sozialdemokratie, dieses Land stark zu machen und dafür zu sorgen, dass wir eine handlungsfähige Regierung bekommen. Das ist der Wille auch der SPD.
CDU stellt Fragen zur Finanzierung von NGOs in Deutschland und Tausende auf der Straße bei der Beerdigung der Bibas-Familie in Israel. Der Blick auf das Wetter für den Nachmittag. Es gibt einen Wechsel aus Sonne und Wolken, dabei bleibt es meist trocken und das bei Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad. Ein richtiger Generationswechsel ist es ja nicht, den die SPD-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag da vollzieht. Nach der krachenden Niederlage bei der Bundestagswahl sprach man zwar davon, dass neue Gesichter her müssten, doch bei der Wahl des Fraktionschefs hat man auf scheinbar Bewährtes gesetzt. Einziger Kandidat war Parteichef Lars Klingbeil und der wurde nun zum Nachfolger von Rolf Mützenich gewählt.
Jetzt hat er zwei Jobs. Neben der Partei führt Lars Klingbeil von nun an auch die SPD-Fraktion im Bundestag. Gewählt wurde er mit 85% der Stimmen. Klingbeil bedankte sich nach der Wahl für das so wörtlich ehrliche Ergebnis. Er werde zeitnah mit CDU-Chef Friedrich Merz sprechen und einen gemeinsamen Fahrplan für die kommenden Wochen entwickeln. Noch am Wahlabend betonte der 47-jährige Parteivorsitzende, dass ein Generationenwechsel in seiner Partei eingeleitet werden müsse. Nach dem desaströsen Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl mehren sich auch innerhalb der SPD die Stimmen derer, die personelle Konsequenzen fordern. Lars Klingbeil wurde 2009 erstmals in den Bundestag gewählt. Als sein größter Erfolg gilt die Organisation des Wahlkampfs 2021, in dessen Folge Olaf Scholz Kanzler wurde. Torben Ostermann, Berlin.
Die Reallöhne in Deutschland sind im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit mindestens 2008 nicht mehr. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, hatten Arbeitnehmer 2024 nach Abzug der Preissteigerung rund 3,1% mehr Geld zur Verfügung als 2023. In den Vorjahren hatte die hohe Inflation die steigenden Nominallöhne noch aufgezehrt. Der Anstieg der Reallöhne 2024 ist neben der abgeschwächten Teuerung unter anderem auf Zahlungen zum Inflationsausgleich und Lohnsteigerungen zurückzuführen. Nach Berechnungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung liegen die Reallöhne trotz des Anstiegs aber weiter unter dem Niveau von 2019. Die EU-Kommission stellt heute mehrere Pläne vor, mit denen die europäische Wirtschaft gestärkt werden soll. Dazu gehört auch der sogenannte Clean Industrial Deal. Ziel des Abkommens ist, die Industrie auf dem Weg zur klimafreundlichen Produktion zu unterstützen, unter anderem durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Außerdem ist geplant, die Vergabe von staatlichen Subventionen zu erleichtern. Das kann auch für Privathaushalte nützlich sein, zum Beispiel bei der Anschaffung einer Wärmepumpe oder eines E-Autos. Nimmt die CDU sogenannte NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, in Deutschland ins Visier? Zumindest hat die Unionsfraktion im Bundestag eine Anfrage zur Finanzierung der Nichtregierungsorganisationen gestartet. Betroffen davon sind Gruppen, die auch zu Protesten gegen die Union aufgerufen haben, nachdem diese im Bundestag Stimmen der AfD in Kauf genommen hatten, um eine Mehrheit zu bekommen.
Mehr als 500 Fragen stellt die Union an die Bundesregierung. Es geht darin um Organisationen wie Omas gegen Rechts, Greenpeace, Foodwatch, die Deutsche Umwelthilfe oder das Recherchenetzwerk Korrektiv. Die Union will zum Beispiel wissen, wie viel Geld Vereine wie Omas gegen Rechts aus staatlichen Förderprogrammen bekommen oder ob es Verbindungen zwischen den Organisationen und bestimmten Parteien gibt. Für die Linke ist der Hintergrund der Anfrage klar. Sie sieht darin einen Angriff auf die demokratische Zivilgesellschaft. Linken-Abgeordnete Clara Bünger sagt, damit wolle sich die Union für die antifaschistischen Proteste der letzten Wochen rächen. Kritik kommt auch von den Grünen. Für Sven Giegold, ehemaliger Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, ist es ein Einschüchterungsversuch. Die Methode erinnerte an autoritäre Regierungen, die die Zivilgesellschaft einschränken wollen, sagte Giegold dem Spiegel. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
Frankreichs Präsident Macron hat die EU-Staats- und Regierungschefs über sein Treffen mit US-Präsident Trump in Washington informiert. Die EU-Spitzen kamen dazu in einer Videokonferenz zusammen. Für Deutschland nahm der amtierende Bundeskanzler Scholz teil. Ziel der Beratungen ist die Vorbereitung des EU-Sondergipfels zur Ukraine am Donnerstag kommender Woche in Brüssel. Macron hatte vorgestern im Weißen Haus mit Trump über dessen geplante Verhandlungen mit dem neuen russischen Staatschef Putin beraten. Seit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten gibt es in zentralen Punkten große Unterschiede in der Haltung zum Ukraine-Krieg zwischen den USA und der EU. US-Präsident Trump hat angekündigt, wohlhabenden Einwanderern die Einbürgerung zu erleichtern. Allerdings müssen sie dafür eine Gegenleistung erbringen. Für rund 5 Millionen US-Dollar sollen sie eine sogenannte Gold Card erwerben können. Als möglicher Nutzer dieser Regel nannte Trump russische Oligarchen. In den USA ist es für Ausländer auch bisher schon möglich, eine sogenannte Green Card mit einer unbefristeten Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis zu erhalten. Nach Angaben des Handelsministeriums soll die Gold Card diese Green Card ersetzen. Das Schicksal von Shiri Bibas und ihren beiden kleinen Söhnen, die von der Hamas als Geisel genommen und getötet wurden, hat nicht nur in Israel für Trauer und Entsetzen gesorgt. Heute wurde die Mutter mit ihren beiden Kindern in Israel beigesetzt. Eigentlich war eine private Zeremonie geplant, doch Tausende von Menschen nahmen an einem Trauerzug für die Ermordeten teil.
Es sind Zehntausende, die bereits am frühen Morgen die Straßen und Brücken im ganzen Land säumen. Mit israelischen Fahnen und orangefarbenen Luftballons erweisen sie den Mitgliedern der getöteten Bibas-Familie die Ehre. In Anlehnung an die orange-rötlichen Haare des getöteten Babys Kfir Bibas war die Residenz von Staatspräsident Herzog zuvor schon in der Nacht und am Morgen orange beleuchtet. In der Stadt Rishon LeZion kam der Wagen mit den Särgen der getöteten Shiri Bibas und ihrer beiden Kinder nur im Schritttempo voran. Immer wieder berührten Menschen das Fahrzeug und riefen Verzeihung als Ausdruck der Scham, dass es Israel nicht gelungen war, die drei lebend aus dem Gazastreifen nach Israel zurückzubringen. Die Familie der drei Getöteten hatte im Vorfeld der Beerdigung erklärt, die Zeremonie nur im privaten Kreis abzuhalten. Politiker sind nicht eingeladen. Am Morgen äußerte sich Ofri Bibas, die Schwägerin der getöteten Shiri Bibas, die im Konvoi mitfuhr. Durch die Scheiben sehe sie eine gebrochene Nation, schrieb sie auf der Plattform Facebook. Israel werde nicht aufstehen oder rehabilitiert werden, bis die letzte Geisel zu Hause sei, so Ofri Bibas. Julio Segador, Tel Aviv.
In Luxemburg zahlen immer mehr Verkehrssünder ihre Bußgelder nicht. Nach einem Bericht des Luxemburger Tageblatts wartet dort der Staat noch auf Zahlungen von mehr als 26 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der verhängten Bußgelder in Luxemburg kräftig gestiegen, und zwar seit 2020 um rund ein Drittel auf jährlich fast 900.000. Weiter hieß es, wer sein Bußgeld nicht bezahlt, müsse mit einer Anzeige rechnen. Von 2020 bis 2024 seien mehr als 75.000 Fälle an die Justiz übergeben worden. Es klingt ein bisschen nach James Bond, was da gerade in Belgien geschieht. Chinesische Spione sollen den belgischen Geheimdienst gehackt und vertrauliche Daten der dortigen Staatssicherheit gestohlen haben. Das berichten zumindest belgische Medien.
Betroffen sei der Austausch von Informationen zwischen Geheimdienst und Polizei, Staatsanwaltschaft, Regierungsstellen und Verwaltung, berichtet die belgische Zeitung Le Soir. Mitglieder der parlamentarischen Geheimdienstkontrolle bestätigten den Vorfall. Es sei der schlimmste in der Geschichte der belgischen Sicherheitsbehörden, die am Ort der europäischen Institutionen in Brüssel eine besondere Bedeutung haben. Über einen Zeitraum von 2 Jahren wurden persönliche und andere sensible Daten der Geheimdienstmitarbeitenden abgeschöpft. Ein Fall, der viele Fragen aufwirft und die Politik in Turbulenzen bringt. Von der belgischen Regierung als streng geheim eingestuft, sollte er offenbar am Parlament vorbei gelöst werden, kritisieren belgische Abgeordnete. Die parlamentarische Geheimdienstkontrolle sei zwar schon vor 1,5 Jahren über den Fall informiert worden, nicht aber über die Ergebnisse einer internen Untersuchung. Die besagt, dass chinesische Hacker eine Lücke in der Sicherheitssoftware des US-Anbieters Barracuda ausgenutzt haben. Bei etwa 10% der E-Mails konnten chinesische Behörden mitlesen, heißt es im Ermittlungsbericht. Wir haben eine kugelsichere Weste gekauft, aber sie hatte ein großes Loch, erklärte eine belgische Geheimdienstkontrolleurin. Andreas Meyer-Feist, Brüssel.
Und noch eine Meldung, um die uns die Polizei gebeten hat. Vermisst wird die 15-jährige Lina Bruns aus Schwalbach. Sie ist circa 1,60 Meter groß, schlank und hat lange schwarze Haare mit einem roten Ansatz. Sie trägt eine helle Jogginghose und lila Sportschuhe. Hinweise zur vermissten Lina Bruns aus Schwalbach nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.